Hier ist Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de.
Ein wunderbares Einleitungswort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Pommesgabel-Podcastes. Heute müsst ihr mit mir und Frankie quasi alleine vorlieb nehmen, weil die gute Pia aus zeitlichen Gründen nicht mit dabei ist. Aber an dieser Stelle grüßen wir unsere Kollegin ganz, ganz herzlich und wünschen euch auch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen Sommer gestartet. Und wir, Frankie und ich, haben uns zur Aufgabe gesetzt, euch mit einigen musikalischen Leckerbissen zu versorgen, ein bisschen drüber zu sprechen, denn es ist wieder eine Soundcheck-Folge angesagt. Wir schreiben den Juli, von daher, mein lieber Frankie, wie fandest du denn im Großen und Ganzen den Juli-Soundcheck?
Also zunächst einmal Grüße auch von mir an Pia, du fehlst mir jetzt schon nach einer Minute Aufnahmezeit. Der Soundcheck, der war ja gespickt mit Highlights im Vorwege und ich habe mir an sich so schon ausgemalt, welche Platten dann wohl das Rennen machen werden und welche eben nicht und muss ganz ehrlich sagen, es sind ein paar Überraschungen dabei von den Platzierungen her, wo ich gedacht habe, boah, die sind auf jeden Fall ganz oben, sind sie nicht. Ich glaube, man kann sagen, dass in diesem Monat die Bewertungen alle recht dicht zusammengestellt sind, also vom letzten Platz 6,31 Punkte bis zum ersten 8 Punkte in der Gesamtwertung. Das sind nicht mal 2 Punkte Differenz. Daran kann man, glaube ich, sehen, dass dieser Soundcheck in diesem Monat tatsächlich sehr, sehr stark besetzt ist und vor allen Dingen auch viele, viele Platten auf quasi auf Augenhöhe mit einer anderen doch durchaus für einen spannenden Monat gesorgt haben.
Absolut. Bevor wir jetzt genauer auf den Soundcheck eingehen, habe ich auch noch ein paar Kommentare vorzulesen. Wir haben ja in der letzten Soundcheck-Folge über das Thema Creator gesprochen und da auch eine Art Gewinnspiel rausgehauen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Markus gratulieren. Viel Spaß mit deiner Buckcherry-CD. Ich hoffe, du wirst ganz, ganz viel Freude damit haben. Es waren nämlich insgesamt 44 Erwähnungen zum Thema Creator. Eine weitere Meldung, die wir bekommen haben, kommt von Tom. Er fragt bezüglich einer Folge zum Thema Metal und Schlager an, denn er bräuchte ein paar Gedanken zu dem Thema, wurde kürzlich von jemandem gefragt, ob er den Schlager höre, nur weil er dann Powerwolf als Band nannte. Insofern, Frankie, müssen wir das machen? Metal und Schlager? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Schnittmengen, weil auch der Schlager nicht mehr das ist, was man aus den 70er Jahren gewohnt ist. Und wenn man so Bands hat, wie zum Beispiel Double Crush Syndrome, die einen Song von Andy Borg covern und auch vorher schon im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten sind, dann ist der Spagat gar nicht mal so groß. Ich würde Powerwolf jetzt definitiv nicht in die Schlager-Ecke stellen.
Absolut nicht.
Ich glaube, es ist tatsächlich in diesem Zusammenhang durchaus machbar, diese beiden Musikrichtungen mal zu beleuchten und Gemeinsamkeiten aufzuarbeiten. Kann mir vorstellen, dass man das auch in einer Podcast-Folge mal macht. Aber wie gesagt, es ist, wie sagt der Norddeutsche, was dann ein sin ul ist, dann anderen sin nachtigall. Sprich, was dem einen gefällt, muss dem anderen noch lange nicht gefallen. Und ich persönlich bin jetzt kein Schlager-Fan, also ich krieg Ausschlag davon, aber wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere ja in zunehmender Abendstunde und mit den entsprechenden Getränken dann etwas offener dieser Musikrichtung gegenüber, was die Moderation angeht. Schauen wir mal. Aber die Idee ist tatsächlich gar nicht schlecht und gerade so in diesem Mittelalter Rockgeschichte, das ist ja von den Texten her auch so Schlager made 1500 Abyss. Ja, mir fallen da schon gerade ein paar Ideen ein, wie man sowas aufbauen könnte.
Dann behalten wir die auf jeden Fall nochmal im Hintergrund. Wir haben einen neuen Kommentar bekommen von Emmy zum Thema Dampf. Ein bisschen kritischer, denn sie könnte sich durchaus vorstellen, auf einer Party zu Dampf zu tanzen. Aber ansonsten, ja, diese einfachen, kitschigen Popmelodien, so sagt Emmy, gibt es wie Sand am Meer. Da nützen auch ein paar eingestreute Metal-Elemente nichts, um das kreativer zu machen, bräuchte sie nicht. Aber durch die Rückmeldung, die ich auch durch das Interview mit dem Bandleader bekommen habe, gibt es dann durchaus ein paar wohlwollende Stimme, die ja durch dieses Interview auch ein paar coole neue Ohrwürmer bekommen haben. Und wir haben einen Kommentar nochmal von Tom bekommen zur letzten Rückblickfolge, die wir mit dem Kai von Time for Metal gemacht haben. Eigentlich wollte er gerade ein Album reinschreiben, auf das er sich persönlich sehr freut, also jetzt der gute Tom. Aber bei diesen Schlusssätzen sind ihm die Finger von der Tastatur gerutscht. Und ja, wir schicken die Hörer weg, die etwas Kritisches geschrieben haben. Das hat er wohl auch noch nie gehört. Mein lieber Tom, erstmal vielen lieben Dank dafür dein Feedback. Wir schicken natürlich keine Hörerinnen und Hörer weg, die etwas Kritisches schreiben, um Gottes Willen. Denn generell ist uns euer Feedback unheimlich wichtig. Kai ist bei uns zu Gast vom Time for Metal Podcast, von eben der Seite Leise war gestern und lediglich in einigen Folgen zu hören. Also er ist kein festes Mitglied. Seine Aussage bezog sich nur auf diese Folgen. Ne? Also wer ihm nicht zuhören möchte, lässt die Folgen eben aus. Ich meine, wir steuern jetzt quasi auf unsere 100. Folge. Da gibt es wohl noch die ein oder andere Folge auch ohne Kai, die ihr euch auch gut anhören könnt. Und ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass du, mein lieber Tom, uns als Hörer auch treu bleibst. Ganz, ganz viele liebe Grüße. Und auch weiterhin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Gebt uns reichlich Feedback, nur so können wir besser und auch toller werden. Genau. Auch noch ein, zwei Worte von mir zum Soundcheck, zum Juli-Soundcheck, bei dem wir vorhin schon angelangt waren. Wir haben hier insgesamt 20 Alben gehört und auch im Mittelfeld sind einige große Namen mit dabei, die die hohe Qualität eben auch des Soundchecks bestätigen. Du hast es vorhin genannt. Wir haben beispielsweise Totem von Soulfly, wie ich finde, ganz, ganz tolles cooles Groove-Metal-Album geworden. Wir haben Manta mit Pain is Forever and This is the End, das von 5,5 bis 9 Punkten beinahe alles abgrast. Wir haben die Band um die Exodus Sosa-Sprösslinge, die da heißen Hatred. Wir haben Brotherhood von Sinner, auch ein ganz tolles, bockstarkes und wie ich finde auch sehr abwechslungsreiches Album geworden. Und derbe, fiese Klänge von Witchery, die mit Nightset nicht nur optisch, sondern auch musikalisches einiges zu bieten haben. Weitere Namen im Soundcheck sind Ocean of Slumber, Chrysion und Battering Ram. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Oder was sagst du, mein lieber Frankie?
Ja, komm, lass loslegen.
Wir haben heute insgesamt 8 Alben für euch mit im Gepäck, wovon sich 2 Bands den 4. und 2 Bands den vorletzten Platz teilen. Und wie es unsere Tradition so will, fangen wir direkt mit Platz 4 an, der natürlich jetzt doppelt belegt ist. Und hier starten wir mit Thrash Metal, nämlich Traitor sind mit dabei mit Exile to the Surface. Hier hat Frank 7 Punkte vergeben, ich als alter Thrash Metal Hauerdegen 9 Punkte insgesamt, ein Durchschnitt von 7,68 Punkten. Generell gab es keine großen Notenüberraschungen, es gab viermal die Note 7,5 von Walter, Tobi, Rüdiger und Peter. Und wir haben ja auch mit Lorenz, dem Bassisten der Band, auch ein sehr tolles Interview geführt für den Podcast, hört da gerne mal rein. Zu Traitor ist zu sagen, dass die Jungs aus Balingen kommen, seit 2009 eben auch als Traitor aktiv sind und lupenrein Thrash-Metal der Marke der Teutonic vorspielen. Also sprich Creator, Sodom, Destruction, Tankard. Haben aber, wie ich finde, leichte Tendenzen auch zum Crossover und zur Bay Area. Mit Thrash Command 2012 ihr erstes und nun mit Exile to the Surface ihr 4. Album veröffentlicht. Und die Band besteht aus besagtem Lorenz, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, dem Andi am Mikro und den beiden Gitarristen Gerd und Matthias. Ja, Frankie, ich würde sagen, fang doch gerne mal an. Wie fandest du denn im Großen und Ganzen den Thrash Metal aus dem Hause Traitor?
Ich fand's im Prinzip sehr, sehr gut. Und auch wenn es jetzt zum Soundcheck nichts mehr hilft und auch der Band als solches nicht, jetzt nach einer gewissen Weile würde ich vielleicht auch noch einen halben Punkt draufschlagen, weil es auch die 7,5 gerechtfertigt wäre. Ich habe nämlich insofern 7 gegeben. Ich finde es halt ein gutes Album. Was mir an Traitor absolut gefällt, ist zum einen dieser vorhandene Wiedererkennungswert. Das liegt auch zum einen an dieser bratenden Gitarre, möchte ich das mal nennen, die diesen ganz besonderen Traitor-Akzent hervorbringt. Das und die Tatsache, dass man die Songs nicht unbedingt nach Schema F konzipiert, gibt den ganzen diesen gewissen Pfiff. Denn die Band, die versucht gar nicht erst so komplizierte Muster in ihren Stil einzubauen, wie zum Beispiel Toxic. Aber dennoch wird man immer wieder ganz dezent überrascht. Wenn diese Band zum Beispiel beim Opener Exiled to the Surface schon mit dem Gitarrensolo anfängt, dann ist das für mich ein ganz großes Zeichen von hohem Selbstbewusstsein. Super. Und dass ein gewisser Tom Angel Ripper einen Song singt und der Song dann trotzdem nach Traitor klingt und nicht nach Sodom, finde ich bemerkenswert. Mir fehlt am Ende so ein bisschen die Konstanz. Dennoch ist Exiled to the Surface ein gutes Album und kann ich also auch durchaus empfehlen für Thrash-Metal-Fans, die einfach mal durch die Wohnung koppeln möchten, wie zum Beispiel auch bei Stage War oder sowas, ja, wo es einfach gar nicht darum geht, jetzt ganz kompliziert irgendwas Neues zu gestalten, sondern einfach nur einstöpseln, hochdrehen, loslegen.
Das, was ich auch tatsächlich gemacht habe bei Exiled to the Surface, darum habe ich dem Album auch 9 Punkte gegeben. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, denn es gab ja auch von Daniel Hoffmann die den Film Total Thrash, The Teutonic Story, so eine Art Dokumentation, die auch in den letzten Wochen in den Kinos anlief und die soziale und kulturelle Bedeutung des Thrash-Metals näher durchleuchtete und auch tiefe Einblicke in die Geschichte von Creator, Sodom, Destruction und Tankard uns offenbarte. Also ein Film quasi über die 40-jährige deutsche Geschichte des Thrash-Metals. Und zeitgleich ist eben das Balinger Viergestirn von Traitor mit der 4. Scheibe am Start. 4 Jahre nach Knee Deep in the Dead fand ich sehr, sehr geil, das Album. Aber die sorgen auch nochmal dafür, dass eben keine Matte und kein Nacken ungeschüttelt bleibt und dass die einheimische Thrash-Metal-Ursuppe auch gehörig Würze bekommt. Warum habe ich quasi die Doku ganz am Anfang gebracht? Weil die Jungs quasi mit Total Thrash auch einen gleichnamigen Song auf dem Album haben, den Titeltrack zur gleichnamigen Doku. Und per se ist der Song wirklich ein exquisiter Stimmungsmacher und Repräsentant für das komplette Album. Generell sind die Songs sehr rasant und hungrig. Der Thrash ist spritzig und blutrünstig und man merkt halt einfach diese hohe Motivation und Entschlussfreudigkeit der Jungs, die mir auch schon auf den letzten 3 Alben sehr gut gefallen hat und auch heuer mit sehr vielen Gangshouts und einer sehr, sehr knackigen Produktion und einem doch coolen Zombie-Artwork auch entsprechend in Szene gesetzt wird. Und du hast gerade auch schon den Song mit Tom Angel Ripper erwähnt, muss ich dir natürlich ohne weiteres zustimmen, das ist wirklich auch ein lichterloh brennendes Highlight auf dem Album. Es gibt aber noch eins, und zwar Careless Whisper. Das ist eine Coverversion tatsächlich von George Michael, die trotzdem lupenreine Thrash-Metal zu bieten hat. Und wenn man jetzt nicht auf den Text hört, wenn man denkt, das ist ein in Anführungszeichen ganz normaler Brecher im Hause von Traitor, aber garniert eben mit dieser Melodie von Careless Whisper und den entsprechenden Texten von George Michael, ist es auf jeden Fall ein Song, der in so mancher Top 20 Playliste in diesem Jahr noch zu finden sein wird. Und mir persönlich hat es bei Traitor gefallen, dass ich eben gesehen habe, wie die Band immer Schritt für Schritt weiter wächst. Da wächst einfach was Großes heran. Man hat neben den Songs, die du genannt hast, noch Teutonic Storm mit diesem Municipal Waste Square Verweis. Man hat Zordav, das ist ein sehr, sehr hundsgemeiner Wirbelwind. Man hat auch drückende Experimente mit Tempo mit 66 Exeter Street, coole Breaks in Form von Metroid und auch mit Space Speed ein sehr cooles Solo und ein bisschen Galopp. Also im Grunde genommen macht's die Mischung. Und mir fällt einfach auf, dass auch irgendwann, klar, sie werden mit einem neuen Album am Start sein, Tankard. Sie sind mit einem neuen Album am Start, Creator und Destruction. Aber irgendwann kommen auch die Teutonic Four so ein bisschen in die Jahre. Man darf noch ein bisschen die Bank mit den 4 drücken und Bands wie Darkness, Necronomicon und Assassin so ein bisschen über die Schulter schauen. Aber so langsam kommen auch die jungen Wilden auf das Gymnasium des Thrash Metals und beanspruchen den Schulhof. Und mir persönlich gefällt es einfach sehr, diese Band quasi von Beginn an mitzubegleiten und auch zu sehen, wie sie dann auch Stück für Stück immer weiter wächst. Insofern 9 wirklich sehr, sehr coole Punkte nach Balingen. Nicht zum Bang Your Head Festival, sondern diesmal zu Traitor.
Ja, Careless Whisper habe ich vergessen. Tatsächlich, wenn man diesen Song so dermaßen geil verhuren kann, dann Respekt. dem wird die Krone aufgesetzt. Super. Also ich habe den Song tatsächlich am Anfang gar nicht erkannt.
Ja.
So beim einfachen Hören am Handy. Und dann dachte ich, Moment mal, diese Hookline kennst du doch irgendwo her.
Ja. Aber ich hatte da auch mit dem Lorenzen, wie gesagt, ein sehr cooles Interview, was ihr euch anhören könnt, wo wir auch einfach so ein bisschen über den Pop der 80er Jahre gesprochen haben. Und das war schlicht und ergreifend gute Musik. Ja, und dazu zählt auch Careless Whisper, dazu zählt auch beispielsweise ein She's a Maniac oder da zählt auch The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood dazu. Das ist schlicht und ergreifend gute Popmusik, die auch heute, fast 40 Jahre später, immer noch sehr gut im Gedächtnis bleibt.
Ja, stimmt. Es waren ein paar richtig, richtig gute Klassiker dabei. Ich erinnere gerade an Kate Bush, die mit Running Up That Hill jetzt total einen neuen Rekord aufgestellt hat. Nämlich, rein mal jetzt zur Information, der Song ist 1985 veröffentlicht worden. Ich habe die Maxi-CD hieß das früher. Maxi-LP, Maxi-EP, wie auch immer. Maxi-Single. Und jetzt ist der Song auf Nummer 1 in England gelandet, nach diesen ganzen vielen Jahren. Und zwar, weil dieser Track jetzt gerade als Titelmelodie von Stranger Things läuft. Gönne ich der Kate Bush, weil ich liebe diesen Song absolut. Also du hast recht, es gab in den 80ern klasse Songs und manche darf man gerne schräg vercovern und manche nicht. Und also bei Kate Bush wäre ich dann schon ein bisschen erbost, wenn man daraus eine Metal-Version machen würde.
Ich wage mich zu erinnern, dass doch Within Temptation mal eine Version von Running Up That Hill gemacht hat. Ob es jetzt wirklich eine Coverversion war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind sie mit einem gleichnamigen Song am Start. Einige coole Melodien haben auch die Männer auf dem anderen vierten Platz denn für uns parat. Und hier, mein lieber Frankie, hast du 10 Punkte gezückt. Denn wir sprechen hier von The Great Heathen Army von den mächtigen Amon Amarth. Ein absolutes Schwergewicht bei uns im Soundcheck. Von mir gab es stolze 8 Punkte. Insgesamt sind sie auf 7,68 Punkte gegangen. Also genau die gleiche Punktzahl wie Traitor. Ja, von uns beiden und Tobi gab es sehr hohe Noten von 8 und höher. Von Walter gab es 6 Punkte und von Raphael 6,5 Punkte. Ja, und ganz ehrlich, Frankie, wer kennst du denn nicht die Schweden um Front, Wikinger, Johan Hegg und ich erspare mir jetzt tatsächlich den Terminus Viking Metal, da sie seit nunmehr 30 Jahren eben das melodisch tödliche Rad drehen mit eben einer Wikinger- und Nordmann-Thematik. Sind jetzt auch wirklich unaufhaltsam an die Spitze des Metal-Zirkus gegangen, angefangen mit One Cent from the Golden Hall über Versus the World mit diesem ja Death and Fire Wutklang und natürlich mit meinem unantastbaren Lieblingsalbum With Odin on Our Side. Bis hin zum letzten Album Berserker von 2019. Und jetzt kommen Amon Amarth mit ihrem neuesten Album The Great Heathen Army auf stolze 12 Alben, machen also das Dutzend voll. Und was kann ich so über den neuesten Raubzug sagen? Also im Endeffekt geht das Album für mich wieder so ein bisschen zu den Anfängen zurück. Klar, die letzten Alben, die hatten wieder all ihre Höhepunkte, ob es jetzt so ein First Kill war, Raven's Flight oder Crack the Sky, aber die Tracks blieben allesamt nicht so lange haften, wie ich es mir erhofft habe, hatten also nicht diesen Nachhall wie Death and Fire, Twilight of the Gods oder Deceiver of the Gods. Twilight of the Thunder Gods meinte ich natürlich. Da gab es noch einen Donnergott dazu. Man merkt einfach, dass auch im 12. Ansturm die Jungs ungemein eingespielt sind, da ja auch alle, bis auf Schlagzeuger Frederik, seit den 90ern zusammen musizieren. Und entsprechend erfindet sich Amon Amarth zwar nicht neu, aber besinnt sich so ein bisschen auf die bandeigenen Wurzeln. Das fängt beispielsweise mit dem sehr Death-Metal-lastigen Get in the Ring an, Odin Owns You All und einem sehr, sehr wuchtigen Klang, auch mit sehr, sehr viel Tief und Nachhall. Trotzdem, darum auch ein großes Ausrufezeichen, weiß die Band aber auch in ihren 30 Jahren immer noch zu überraschen. Wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Duett mit Biff Byford von Saxon namens Saxons and Vikings. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ist eine tolle Wikinger-Hymne geworden. Wir haben Scargo Rides With Me, was in mir so den inneren Krieger weckt. Also anders als Kelloggs den inneren Tiger wecken, weckt Scargo Rides With Me den inneren Wikinger. Und bei The Serpent's Trail gibt es sogar noch einen Hauch von Orchester. was dem Album einen sehr emotionalen Schlusspunkt verschafft. Also gerade am Ende gibt's noch ein paar Ausrufezeichen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten hält auch das Album wieder alles, was das Amon Amarth-Herz bewegt. Allen voran den Hit Heidrun mit tollen Sprechchören und Dawn of Norsemen, das eine sehr, sehr heftige und wuchtige Stimmung bereithält. Alles in allem also ein Album, das einerseits den gewohnten Gang geht, andererseits einen sehr dynamischen Haken in die Überraschungskiste und in die eigene Bandvergangenheit schlägt. Und rundum ist Great Heathen Army ein tolles Album, das auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient und bei dir, mein lieber Frank, hat sie die Höchstpunktzahl erreicht. Erzähl mal.
Ja, ich habe im Prinzip mit Amon Amarth das gleiche Luxusproblem wie du, Marcel, mit Creator. Es gibt da irgendein Album, das ja unsterblich ist und das man jetzt als das Album einer Band festzementiert hat und unumstößlich vom Thron herunterblickt. Und bei mir ist es in diesem Falle Twilight of the Thunder Gods. Und es gab eigentlich keine Notwendigkeit, dieses Album von dem besagten Thron runterzustürzen. Zumal ich mit den letzten Alben dieser Band überhaupt wenig anfangen konnte. Beziehungsweise eigentlich seit der Twilight-Platte hat mich eigentlich keine Amon Amarth-Platte mehr irgendwie so fasziniert. Also insofern konnte diese Platte eigentlich nicht gewinnen.
Hat sie aber.
Hat sie aber dann doch. Also zumindest bei dir. Der Opener Get in the Ring, das war, der war ja schon vorher ausgekoppelt. Das ist ja ein Song mit dem Wrestler Eric Redbird und auch für ihn. Der konnte mich zunächst überhaupt nicht begeistern. Und dann aber irgendwann hat es dann aber doch funktioniert, gerade mit diesen leichten Broadthrower-Vibes dabei. Heydrun ist natürlich der Quoten-Hit. Bisschen verspielter Song und der Schlagzeuger, der neue Schlagzeuger, der Jocke, der spielt das Ding sehr souverän durch und fügt dieser Band eigentlich eine sehr interessante Note hinzu. Wie ich finde, haben die Jungs von Amon Amarth da einen sehr, sehr guten Griff getan und sich den Jocke Wahlgren dazu geholt. Du hast es schon gesagt, Saxons and Vikings ist so eine Nummer, die wirklich phänomenal ist. Und es geht ja auch darum, dass sich diese beiden Armeen, Wikinger und Briten, irgendwo gegenüberstehen. Da sind sicherlich die Parallelen aus dieser Netflix-Serie erkennbar. Und dass die beiden Häuptlinge dieser oder Anführer dieser Armeen sich da halt ihre Armeen motivieren und ihre Ansprachen halten. Und darum geht es halt. Das eine singt der Johann Heck, nämlich den Vikings-Part, und den Saxon-Part singt natürlich, wer könnte es anders tun, Biff Byford. Also im Gegensatz zur Serie ist dieses Album dann auch bis zum Ende hin komplett genießbar. Jetzt ist nämlich genau das passiert. Ich bin am Anfang bei 9,5 hängen geblieben, weil ich gedacht habe, buh, das kannst du keine 10 Punkte geben, weil du hast ja Twilight of the Thunder Gods da oben stehen. Und dann passiert aber eben diese andere Geschichte, dass es halt auch Alben gibt, die haben einen absoluten Suchtfaktor. Da wachst du morgens auf und hast irgendeinen Song, einen Riff, einen Refrain im Kopf. Und wenn es bei 9 Songs jeden Tag ein anderer ist, dann weißt du, dass diese Band für dich persönlich alles richtig gemacht hat. Also es ist ein Album, was ich jeden Tag auflege, wo ich immer noch überhaupt nicht das Bedürfnis verspüre, jetzt musst du ausmachen und was anderes hören, weil es langweilig ist. Im Gegenteil. Dazu kommt noch, dass Andy Sneap eine Wahnsinnsproduktion draufgepackt hat. Man kann ja über die Produktion von Andy Sneap sagen, was man will, aber was er hier gemacht hat, ist einfach Faust aufs Auge und es ist einfach exakt gut in Szene gesetzt. Ich kann mich an Amon Amarth-Alben erinnern, die waren zwar gut und klasse, wie Fate of Norns beispielsweise, aber da stimmte die Produktion irgendwie nicht. Und in diesem Falle stimmt eigentlich alles. Also 10 Punkte. Ich wüsste nicht, warum ich da nur 9,5 geben sollte. Es ist eigentlich voll des Lobes. Ich konnte nicht anders. Ich musste die 10 zücken.
Also wird wahrscheinlich The Great Heathen Army bei dir auch auf dem Treppchen landen am Ende des Jahres. Zumindest in den Top 5.
Ja, definitiv. Wie gesagt, man hat da so seine All-Time-Faves und wenn man an deren Thron sägt, dann sollte man die mit einer scharfen Säge tun. Und das habe ich hier mit in meiner persönlichen Amon Amarth-Biografie geschafft, dass da tatsächlich wieder Interesse für diese Band da ist, die ich jetzt so lange Jahre verschmäht und ignoriert habe.
Mit einer scharfen Säge sind wir auch bei unserem Drittplatzierten am Start, denn da haben wir beide die 8,0 Punkte gegeben. Insgesamt kommt die Band auf 7,75 Punkte. Wir sprechen über Toxic mit Dies Mortar. Ja, ein Album, fast allesamt haben bei uns 8 Punkte gegeben, bis auf Raphael mit 7,5 und Tobi hat 6,5 vergeben. Tatsächlich sind Toxic seit 1985 aktiv. Und nachdem 1987 und 1989 von ihnen technisch sehr, sehr hochwertige Speed- und Thrash-Metal-Klassiker aus Westchester kamen, wurde es nach der Veröffentlichung des zweiten Albums leider sehr, sehr ruhig. In den letzten Jahren wurden einige EPs und Compilations veröffentlicht und nun steht mit Dies Mortar das dritte Album der Männer um George Christian an, der quasi nach der Wiederbelebung der Band 4 komplett neue Gesichter um sich versammelt hat, um den Namen Toxic ins Hier und Jetzt zu befördern. Im Vorfeld habe ich die beiden ersten Alben nochmal gehört und gerade diese damalige Intensität und Dynamik kommen auch sage und schreibe 33 Jahre später noch sehr, sehr gut auf. Aber bevor ich zu viel erzähle, Frankie, erzähl doch mal, warum du dem Album 8 Punkte gegeben hast.
Zunächst natürlich auch mal ein kurzer Trip in die Vergangenheit. Wie du ja weißt, ich bin ein paar Tage älter als du.
Ja. Und
ich hatte diese große Freude, damals auch aktiv in dieser ganzen Szene zu sein und diese Zeit auch miterleben zu dürfen, die zweite Hälfte der 80er, als die Thrash-Metal-Bands eigentlich wirklich durchgestartet sind. Und Toxic haben es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie geschafft. Und jetzt sind wir wieder beim Thronansägen. Der Thron der New Yorker Thrash-Metal-Bands, das waren Overkill und vor allem Anthrax. Und da sind sie nicht dran vorbeigekommen. Warum auch immer. Denn die Platten waren tatsächlich auch gut. Aber trotzdem hat man damals, na gut, es gab damals noch kein Facebook und kein YouTube etc. pp. Man ist also davon abhängig gewesen, was man auch dann im Plattenladen mal über Kopfhörer gehört hat. Und was eben auf Tour war, etc. pp. Und da waren die anderen beiden Bands halt wesentlich präsenter und auch in den Medien wirklich stärker fokussiert.
Vielleicht, weil sie auch noch älter waren. Ich meine, Toxic hat ja 1987 das erste Album veröffentlicht und Overkill und Anthrax schon ein paar Jahre vorher. Vielleicht lag es ja auch eigentlich am zeitlichen Aspekt.
Möglicherweise, dass also quasi das Fass schon voll waren, in dem Toxic dann reingesprungen sind. Mhm. Und klar, Overkill waren dann hier mit Halloween auf Tour und Anthrax mit Testament. Das war natürlich ein Billing, was bis heute legendär ist.
Oh ja.
Und klar ist es dann schwierig, wenn man da nicht genau den Anschluss auch findet. Nichtsdestotrotz kam dann ja auch die Zeit Anfang der 90er, wo Thrash Metal generell dem Grunge zum Opfer fiel und einige Thrash Metal Bands haben ja damals ihren Stil auch angepasst, wie Megadeth, wie Testament, Metallica wollen wir gar nicht reden. Nothing Else Matters hatte ja nichts mehr mit dem zu tun, was sie in der Anfangszeit gemacht haben. Und ja, manche Bands sind da halt spurlos verschwunden. Mortal Sin aus Australien ist auch so eine Band. Und ja, und jetzt sind Toxic wieder da und das ist für mich filigran ausgefeilter Thrash Metal und der nimmt einem so ein bisschen die Luft zum Atmen. Und für mich war es am Anfang dann auch schon ganz klar, unter 8 Punkte kommen die hier bei mir nicht weg, weil es einfach ein Wahnsinn ist, was die Band da auf die wie viele Minuten auch immer reingepresst hat. Wenn man sich einfach mal Feeling Frenzy anhört, hört euch den Song mal an einfach, dann wisst ihr, was ich meine. Ich kann's und möchte einfach auch nicht alles so explizit beschreiben wollen. Es ist einfach Vollgas und Volldampf. Also hier geben sich Genie und Genie die Klinke in die Hand, wenn ich das mal so doof sagen darf. Für mich ist Dies Mortar wie ein Wellenbad im Becken voller Handgranaten. Das ist mir manchmal eine Spur zu hektisch und zu dicht am Herzkasper. Aber bei Toxic macht plötzlich alles Sinn, was einem so den ganzen Tag durch den Kopf geht. Was im ersten Moment wie Kuddelmuddel wirkt, entpuppt sich nach einer Weile als erhabenes Kunstobjekt mit Aha-Momenten im Dutzend, kann man sagen. Tolle Platte.
Ja, Also ja, kann ich dir nur zustimmen. Wir haben ja auch beide die 8 Punkte gezückt. Ich finde, dass Toxic auf Dismorta, auf Teufel komm raus ballern, technisch natürlich herausragend, peak feiner Thrash Metal. Manchmal ein bisschen gedrosselt, manchmal mit tollem Groove, manchmal in Schallgeschwindigkeit, sodass einem wirklich Angst und Bange auch werden kann. Gerade aber diese auch verschachtelten und variantenreichen Parts geben der kompletten Platte einen sehr dynamischen und zackigen Charakter. Ich finde aber auch, dass der Neusänger Ron Iglesias, der ja auch bei Paralysis singt, dem ganzen Toxic-Streich einen sehr, sehr frischen und gut passenden Anstrich verpasst. Du hast gerade Feeding Frenzy erwähnt, aber ich möchte auch definitiv noch The Stood Defense erwähnen, genauso wie Judas oder auch The Radical und Devil in the Mirror. Mal ballern sie, mal gibt es auch ein bisschen was Melodischeres wie in The Radical und man hat auch teils echt gefühlvolle Momente, die diesem komplett Kunstwerk, du hast es auch vorhin selbst gesagt, Dismorta einen sehr, sehr tollen, frischen Anstrich verpassen. Ich finde es halt einfach auch herausragend, mit welcher Raffinesse die Musiker entweder ihre Riffs aus dem Ärmel schütteln oder das Drumkit verprügeln oder mit diesem nervösen Zeigefinger eines Bassisten die tiefen Töne zelebrieren. Und wir haben eben mit Ron auch einen Sänger am Start, der sein Handwerk mehr als versteht. Was mich einerseits beeindruckt, andererseits an manchen Stellen, du hast auch angedeutet, ein bisschen überfordert, ist halt die Unvorhersehbarkeit der Songs, die Hektik, da Toxic und dieses Album sehr wendig sind wie Wiesel und von einer Ecke in die andere flitzen. Und dazu kommen eben auch diese Melodien, die auch nach dem 4. oder 5. Durchgang noch längst nicht ausgewachsen sind, sondern auch ein ums andere Mal ihre Runden drehen müssen, bis sie dann aber auch ins Unermessliche wachsen. Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich auch mal, die 8 Punkte gerechtfertigt, aber auch mit starker Tendenz nach oben, je nachdem, wie oft ich dieses wunderschöne Album namens Dismorta auch noch in Zukunft auflegen werde. Frankie, sind wir beide bereit für die Silbermedaille?
Ich fürchte ja.
Ich fürchte ja, weil du hast sowohl für Silber als auch für Gold, so viel möchte ich erwähnen, nicht gerade die Höchstpunktzahl gezückt, aber ich war ganz dicht dran. Insofern freut es mich natürlich, dass wir auf dem 2. Platz Heat begrüßen dürfen mit einer Gesamtpunktzahl von 7,93 mit dem Album Force Majeure. 8 Punkte kamen auch von Michael, Raphael und Walter, dazu meine 9 Punkte. 8 Punkte gab es von Michael, Raphael und Walter. Und ja, Heat kommen aus Schweden und wer Bands wie Journey, Europe und Crash Diet mag, wird auch Heat ins Herz schließen. Die kamen erst vor, ich glaube, 2 Jährchen ungefähr mit dem schlicht betitelten Heat 2 daher, obwohl es das bereits 6. Studioalbum ist. Entsprechend reden wir jetzt über den Nachfolger Force Majeure, dem 7. Album der Jungs um Sänger Kenny Lacrimo und Gitarrist Eric Rivers. Generell hat sich die Band 2007 gegründet und feiert jetzt mit diesem Album auch den 15. Bandgeburtstag und einer ordentlichen Portion Hardrock, Melodien, Hymnen und Stadion-Flair. Dabei ist Sänger Kenny, den ich vorhin schon erwähnt habe, erst kürzlich zurückgekehrt. Quasi der verlorene Sohn ist zurück und fangen quasi 2022 dort an, wo Heat mit Heat 2 aufgehört haben. Und für mich steht Force Majeure mit einer anderen Veröffentlichung, über die wir gleich noch sprechen, zumindest auf einer Stufe. Ja, Force Majeure ist eigentlich ein passendes Album zur passenden Jahreszeit. Draußen scheint die Sonne und diese locker flockigen Melodien und diese unbändige Spielfreude bringen halt die Energie wieder zurück ans Tageslicht. Man hat geballte Power, zügellose Leidenschaft und auch dieses goldene typische Heat-Handwerk, um anständige Hardrock- und Stadionrock-Hits am Fließband par excellence auf den Tisch zu knallen. Und für mich, wenn die Sonne am stärksten scheint, kennt dieses Heat-Statement einfach kein Halten mehr. Da wird der klassische Hardrock-Weg mit einer kaltschnäuzigen Glamrock-Note auch versehen und man hat vom beginnenden zeitlosen Back-to-the-Rhythm-Überhit bis zur hymnischen Wings of the Aeroplane-Abschlussnote auch wirklich einen Dosenöffner nacheinander. Das komplette Album geht für mich in 0,nix ins Ohr und hinterlässt einen Gassenhauer nach dem anderen quasi einen absoluten Flächenbrand, der sich lichterloh ausbreitet. Ob jetzt das dynamische Nationwide, das drückende Demon Eye oder auch diese kitschfreie Herzschmerzballade One of Us oder Paramount inklusive eines sehr hochsonnigen, gute Laune Gemüts. Es gibt einfach keine Ausreißer nach unten, geschweige denn Stillstand oder pure Langeweile. Und wenn man von vorne bis hinten eine gleichbleibende Niveau gerade erreicht, wo es eigentlich überhaupt keinen schwachen Song gibt, dann sind für mich einfach die 9,0 Punkte absolut gerechtfertigt. Natürlich gibt es auch in Sachen Heat einen Bandliebling von mir, nämlich Into the Unknown. Aber für mich stehen Into the Unknown, Into the Great Unknown und Force Majeure absolut auf einer Ebene. Man kann dieses neue siebte Heat-Album auch wirklich jedem bedenkenlos empfehlen, der jetzt in den kommenden Tagen oder Wochen auch ins Festival geht. Und ja, der so manche laue Sommernacht auch in eine astreine Party verwandeln möchte. Insofern, ja, geht die Silbermedaille nach Schweden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Aber ich glaube, der gute Frankie, du mein Lieber, du siehst das ein bisschen anders.
Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die dann sagen, ach, der Marcel und der Frankie, die sind ja sowieso immer einer Meinung.
Nein, nicht immer.
Nicht. Das werden wir jetzt hier mal ganz dezent widerlegen. Du hast vorhin gesagt, zügellose Leidenschaft. Nein, die ist bei mir nicht ausgebrochen beim Hören dieser Platte. Dabei geht es ganz gut los. Also Back to the Rhythm ist ein klasse Song. Und auch Hollywood zum Beispiel ist eine gute Nummer tatsächlich. Aber, jetzt kommt das Aber. Und spätestens seit Lannister wissen wir, was vor dem Aber kommt, zählt nicht. Die Songs nutzen bei mir relativ schnell ab und schon nach dem zweiten Durchhören war irgendwie, sind die Songs verblasst. Ich würde sagen, tatsächlich sogar schon auf Durchschnittsniveau. Ich kann dem nicht so ganz folgen, weil es einfach für mich zu glatt produziert ist. Es sind schöne Songs, ganz ohne Zweifel, und die Jungs verstehen ihr Handwerk. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mit schwedischem Hardrock so gar nichts anfangen möchte. Ich bin ein großer Lionshare-Fan zum Beispiel, obwohl das ja schon eher Metal ist. Oder Treat. Oder ja, meinetwegen auch die alten Europe-Sachen. Darum geht's ja nicht. Aber ich finde, hier ist so ein bisschen zu geradlinig, so ein bisschen zu glatt. Und ich habe gehofft, dass sie mich Heat dieses Mal abholen und einfach mal begeistern können. Aber das hat nicht geklappt. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Vermutlich, weil ich eben bei diesem Platte nicht die zügellose Leidenschaft entfachen kann. Es gab in diesem Monat gute Hardrock-Platten, wie zum Beispiel Lessmann und Voss, die finde ich sehr gut. Die ist bei uns, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld gelandet, ebenso wie die Nordic Union mit Ronnie Atkins. Die haben mir wesentlich besser gefallen als Heat, aber das ist ja hier kein Wunschkonzert. Also insofern Glückwunsch von mir auch für Heat, denn handwerklich ist das alles feinste Sahne und die Jungs verstehen ihr Handwerk und machen ihre Sache eigentlich gut und rund. Mir gefällt's halt nicht so gut wie andere Platten der gleichen Stilrichtung in diesem Monat.
Du hast jetzt auch vorhin Europe erwähnt. Wie stehst du denn zu Journey?
Journey. Die haben mit Separate Ways einen
unsterblichen Klassiker.
Es ist Wahnsinn. Also da geht ja schon fast gar nichts mehr. Und wer hat damals nicht zu diesem Song auf der Tanzfläche gebangt? Mir gefällt auch die Raised on Radio-Platte. Das war so zwar 80er Jahre kompatibel zurecht produziert und der Hit Positive Touch passte auch in die Zeit. Sehr schmissig, teilweise auch mit Saxophon drinne und so weiter. Dennoch, auch die Balladen waren damals schmissiger als das, was sie heute gemacht haben.
Es gibt nämlich einen Grund, warum ich dich zu Journey frage, nämlich unseren Erstplatzierten. Die Goldmedaille geht nach San Francisco, nämlich Freedom hat ja uns alle fast alle in der Redaktion echt im Herzen erwärmt und unsere Pole Position erstürmt. Journey mit Freedom, das neue Album, dieses Inbegriffs des AOR, des Adult Oriented Rocks. Da habe ich 9 Punkte vergeben. Du, mein lieber Frank, hast 6,5 Punkte vergeben. Insgesamt kam Freedom auf 8 Punkte. Weitere 9 Punkte kamen auch von Rüdiger und 8,5 von Peter. Also dementsprechend gab es auch sehr wohlwollende Stimme aus unserer Redaktion. Ja, wurden 1973 in San Francisco gegründet. Gitarrist Neil Sean ist neben dem Keyboarder Jonathan Cain die treibende Kraft bei Journey. Und das ist auch das erste Album ohne Langzeitbassist Ross Valerie, der die Band vor 2 Jahren verlassen hat. Und das insgesamt dritte Album mit Arne Pineda. der in diese immens hohen, großen Fußstapfen eines Steve Perry trat und auch dies mit Bravour geschafft hat. Wenn man sich einfach mal so ein bisschen die Live-Mitschnitte anguckt, beispielsweise von Separate Waves oder auch Anyway You Want, Don't Stop Believing, das sind eben Songs, die Steve Perry damals absolut veredelt hat, aber die auch von einem Arnold Pineda sehr, sehr schön intoniert werden. Und wer kennt diese Song einfach nicht? Freedom ist mit 73 Minuten ein immenser Brocken geworden, der aber so wunderbar kurzweilig ist und vom Fleck weg durchgehört werden kann. Das letzte Album 2011 war Eclipse und nur nach 11 Jahren gibt es wieder ein neues Album, das journeyhafter nicht hätte ausfallen können. Mein lieber Frankie, was sagst du denn zu Freedom? Du hast ja nur 6,5 Punkte vergeben.
Was heißt nur 6,5? Wir wissen ja.
mein lieber Jakob.
Ja, es ist schwer zu sagen. Journey habe ich auch live gesehen vor ein paar Jahren auf der Lorelei. Und ist Wahnsinn. Es ist ein Klassiker. Es ist einfach auch der neue Sänger, wie du schon gesagt hast, singt das Ganze hervorragend. Dennoch fehlt mir auf der neuen Platte tatsächlich so die Schmissigkeit älterer Zeiten. Wenn ich zum Beispiel an das Album Raised on Radio denke, was damals mal sehr zeitgenössisch produziert wurde, mit viel Pomp und auch mit Saxophon etc. pp., dann fehlt mir hier so diese zügellose Leidenschaft in der Produktion. Ich finde es einfach ein bisschen lahm auf Dauer. Mir fehlt so der Pep in diesem Album. Und dazu sind die Songs halt auch nicht alle so auf ganz großem Niveau. Klar kann man das Album durchhören, es tut nicht weh, aber es gibt wenig Songs, zum Beispiel wie You Got the Best of Me oder The Way We Used to Be, sind so im Ansatz Hits, aber es sind trotzdem irgendwo ja Kopien ihrer selbst. Ich finde, Journey ist leider ein bisschen zum Schatten ihrer selbst verkommen, was die Platte angeht. Ich habe es gehört und es ist irgendwie an mir abgeprallt wie, keine Ahnung, laktosefreier Joghurt oder so ein Mist. Ich bin also irgendwie nicht reingekommen und ich komme immer noch nicht rein. Es ist, man kann es so im Auto hören, aber ich habe es dann wieder vergessen, wenn es zu Ende ist. Ein bisschen schade. Ich möchte nicht am Kultstatus graben, aber Journey ist für mich nicht mehr das, was es einmal war. Und diese Platte hat mich eigentlich nicht komplett überzeugt. Und wenn da nur 2-3 Songs drauf sind, die einen wirklich umhauen, und noch nicht mal richtig umhauen, sondern einfach für gut befunden werden, dann kann man einfach sagen, ja, mehr als 6,5 Punkte war heute nicht drinne. Und da gibt's auch keine Gefälligkeitsnoten nach dem Motto, die waren früher mal gut, sondern es ist einfach das Album, was es ist. Schade.
Mhm. Also erstmal bin ich sehr, sehr neidisch, dass du die Chance hattest, in so einer Wahnsinns-Location wie der Lorelei dann auch eine Band wie Journey mal live zu sehen. Da bin ich sehr, sehr neidisch auf diese Erfahrung.
Oh, das war das High Rock Festival, ich glaube 2013 oder 14. Da haben Bands gespielt. Da sind wir wieder bei Europe, da sind wir bei Journey, Whitesnake, Toto. Wer hat denn da noch gespielt? Keine Ahnung. Aber Rick Springfield, glaube ich. Also ein Hammerprogramm. Und das waren 2 Tage Festival auf der Lorelei. Ich glaube, da schwelge ich gerne noch in Erinnerung, wenn ich diese Bands alle erwähne. Und das war schon was Besonderes, ja.
Ja, das glaube ich. Du hast unfassbar viele tolle Bands jetzt gerade erwähnt. Eine davon ist tatsächlich für mich Journey. Und Freedom unterstreicht für mich einmal mehr die Herrschaft dieser Band im melodischen Hardrock. Denn auch nach 11 Jahren besticht die Band immer noch vor Klasse und Qualität, ob nun in Pinedas Stimme, in Seans wunderbarem Gitarrenspiel oder in Kanes tollen Keyboard-Melodien. Für mich haben die Songs einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert und die meisten zünden sogar gleich vom Fleck weg. Together We Run, Don't Give Up On Us, das flotte Don't Go, das hymnische United We Stand oder Life Rolls On. Das sind einfach wunderschöne, locker, flockige, aber auch tiefgründige Rocker, die ans Herz gehen, die zum Mitsingen einladen, zum Träumen, zum Erinnerungen schwelgen an Frontiers-Zeiten beispielsweise. Damals auf Frontiers war ja auch unter anderem Separate Ways. Ab und zu groovt es auch aktuell mit All Day and All Night. Und auch die Balladen, eine weitere Paradedisziplin dieser Szenegröße, gehen durch Mark und Bein, bei denen man mit einem breiten, nostalgischen Lächeln auch die ein oder andere Träne vergießen kann. Live to Love Again oder auch Afterglow, das von Dean Castronovo sehr gefühlvoll gesungen wird. Ein wunderbarer Schlusspunkt ist für mich Beautiful As You Are, Mein lieber Frankie, you are beautiful as you are, trotz deines Geschmacks. Dieser Schlusspunkt, der geht komplett unter die Haut und diese Songs haben einen sehr gesunden Pathos und zeigen einfach, dass bei dieser 50-jährigen Band absolute Vollprofis am Start sind, die es auch schon seit Jahrzehnten schaffen, Musik für die Ewigkeit zu komponieren. Ob Freedom jetzt auch diese Ewigkeitsmomente hat, das wird die Zeit zeigen, aber die Chancen stehen für mich sehr, sehr gut, dass ich auch noch in vielen Jahren Freedom auspacke, genauso wie Frontiers oder Eclipse beispielsweise.
Ja, ich gratuliere Journey natürlich zum ersten Platz. Wenn es eine Band mal verdient hat, dann diese. Und trotz meiner nach unten gearteten Ausfallnote, man möge es mir verzeihen.
Nachdem wir jetzt in ganz schöne Töne verwickelt wurden, driften wir jetzt ein bisschen weiter nach unten in die Notenskala, denn wir widmen uns den Letztplatzierten und den vorletzten Platz belegen gleich zwei Bands. Unter anderem sprechen wir von 11, Bleed Here Now, von der Band And You Will Know Us by the Trail of Dead. Da habe ich 5,5 und du 6 Punkte vergeben. Insgesamt kommen die Texas Jungs auf 6,43 Punkte. Da hat die beste Note Tobi vergeben mit 8,5 und die schlechteste kam tatsächlich von Michael und mir. Die Band, ich wiederhole sie nochmal, And You Will Know Us by the Trail of Dead, sind seit 1994 unterwegs und ja grob dem Alternative Rock zuzuordnen, aber mit starken Tendenzen zum Post-Hardcore, Prog-Rock, Alternative Metal, also ein recht bunter Strauß verschiedenster Stile. Und wie es der Titel schon andeutet, handelt es sich um Bleed Here Now, um Album Nummer 11, das 2 Jahre nach dem 10. Album The Godless Void and Other Stories erschien. Die Band besteht aus den Gründungsmitgliedern Conrad Keeley und Jason Rees sowie aus den Gitarristen und Schlagzeuger Jamie Miller und Bassist Audrey Fulbridge II. Und ja, so sperrig der Name des Bassisten ist, so sperrig der Name der Band ist, so sperrig finde ich auch die Musik. Ich finde ehrlicherweise keinen Bezug zur Musik, zu Bleed Here Now. Und man muss der Band klar sehr viel Aufmerksamkeit schenken und offen für diesen sehr, sehr sperrigen Stilmix sein. Doch allein die ersten beiden Nummern versperren mir einfach den Zugang. Definitiv keine einfache, sondern eine sehr allumfassende cineastrische Kost, die keinesfalls schlecht ist, aber mir schlichtweg zu viel des Guten ist. Es gibt eingängige, hörerfreundliche Töne in Field Songs oder in Penny Candle. Die zünden sogar nach gewissen Versuchen, doch ehrlicherweise hatte ich so meine Mühe und Not, mich durch sage und schreibe 21 Songs zu kämpfen. Das ist viel zu viel des Guten. Die Hälfte hätte es auch locker getan, da wären auch 2 Punkte nach oben locker drin gewesen. Aber ich möchte mir bei solch einem Album nicht die Rosinen einzeln herauspicken müssen und neben gut ins Ohr gehenden Songs auch direkt danach sehr viel Sperrigkeit in Form von No Confidence, Kill Everyone oder Sons of Horror erwarten. Das ist mir persönlich nicht nur viel zu viel, sondern auch sehr ungeradlinig. Der rote Faden wird nicht ein ums andere Mal strapaziert, sondern droht auch hin und wieder zu reißen. Daher war die Band auch selten eine, mit der ich mich ehrlicherweise länger beschäftigen wollte. Und darum auch nur 5,5 Punkte. Das sahst du nicht sonderlich anders, oder mein Lieber?
Ja, du hast den roten Faden erwähnt. Du hast immerhin einen gefunden. Nein, es ist tatsächlich, ich fand es jetzt gar nicht mal so uninteressant, als ich das Album gehört habe. Aber mir ging es dann ähnlich wie dir. Du hast diese Aufmerksamkeitsspanne lässt ganz schnell nach. Und die Band hat es eigentlich auch nicht geschafft, mir zu vermitteln, was sie eigentlich möchte. Das ist so eine Art Konzeptalbum, scheinbar irgendwo zwischen den Welten. Und das ist in der Musikalität sehr, sehr gut gemacht. Dieser Alternative Rock, der so ein bisschen tatsächlich an Beatles erinnert irgendwie, weiß nicht warum, vielleicht von der Art des Songwritings her, das sorgt bei mir für mehr Fragezeichen als Antworten. Und dieses ganze Konzeptalbum ist doch eher an Pink Floyd orientiert, was für mich ja gar nicht schlecht ist. Ich mag ja solche Sachen. Aber dieses Wirrwarr von verschiedenen Elementen hat mich irgendwann verloren. Ich glaube, da bin ich wieder mit Marcel auf einem und demselben Nenner. Obwohl man am Ende mit Salt in Your Eyes einen seltsamen, aber doch interessanten Track dabei hat und im Ansatz offenbart, was die Musiker eigentlich im Sinn haben. Aber solche Konzeptgeschichten können funktionieren, müssen aber nicht. So Operation Mindcrime zum Beispiel von Queenstrike oder auch Streets von Savatage, die zeigen, wie man den Hörer bei der Stange halten kann über eine Distanz von, was weiß ich, 15, 16, 20 Songs.
Crimson Idol von Wasp, auch noch ein ganz gutes Beispiel.
Definitiv, richtig. So, und die können einen, wie gesagt, bei der Stange halten und das über Jahre. Solche Alben hörst du nach 30 Jahren noch. Und das hier werde ich in 4 Wochen wieder vergessen haben. Die Bandnamen, die Titel, die Songtitel, ja, einfach alles.
Bei der nächsten Band könnten wir unterschiedlicherer Meinung gar nicht sein, denn wir sprechen über Savage Master mit Those Who Hunt at Night. Da hast du 4 Punkte vergeben, ich war 4,5 Punkte höher, also 8,5 Punkte. Insgesamt hat es bei uns die goldene Mitte belegt mit 6,43. Michael gab auch 8 Punkte, von Rüdiger gab es glücklicherweise auch 7,5 Punkte und eine 5-Punkte-Benotung von Raphael. Ja, was ist so bei Savage Master zu sagen? Die letzten Alben, die hatten auch schon bei uns eine sehr hohe Notendiskrepanz, wenn ich mich so erinnere. Und auch das aktuelle Album macht keine Ausnahme. Ja, aus Kentucky kommt nicht nur Fried Chicken, sondern auch Savage Master, genauer gesagt aus Louisville. Und wenn die Band nächstes Jahr so ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, dann können sie auf immerhin stattliche 4 Alben zurückblicken. Also sie waren jetzt nicht die unfleißigsten. Die Band besteht aus Stacey Peak als Sängerin, Larry Myers und Adam Neal, unter anderem auch von Dragon's Kiss an der Gitarre, und John W. Littlejohn am Schlagzeug. Und tatsächlich heißt John W. Littlejohn wirklich so, was ich sehr, sehr cool finde. Das Mask of the Devil Debüt kam 2014 heraus und hielt schon damals Heavy Metal bereit, an dem sich die Geister schieden. Ob nun ob des schiefen Gesangs von Stacey oder dem sehr generischen, dumpfen Sounds, es gab wohl so ein bisschen seine Gründe. Und mein lieber Frankie, warum hast du denn 4 Punkte diesem Album gegeben?
Oh, da habe ich eine Menge Argumente. Die Geister scheinen sich hier tatsächlich. Also ich muss dazu sagen, ich bin da sehr unvoreingenommen reingegangen. Und der Opener, Hunt at Night, der legt eigentlich richtig gut los, mit so einem Keyboard-Rhythmus unterlegt. Und ich habe tatsächlich sogar gleich Feuer gefangen. Und dieses Feuer ist aber leider in dem Moment erloschen, als die Gitarre eingesetzt hat. Und ich dachte, nee, bitte jetzt nicht noch eine schlechte Mötley Crüe-Kopie. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und dann setzt der Gesang ein von Stacey Peaks. Und doch, es kann noch schlimmer kommen. Doch trotzdem kriegt der Song irgendwie die Kurve und gefällt mir sogar am Ende. Er entpuppt sich als richtig guter Metal-Song. Aber bereits beim 2. Song Eyes Behind the Stars stößt Savage Master alles wieder um. Ein geklautes Iron Maiden-Riff aus deren Frühzeit, das macht ja noch lange keine neue Superband. Und mir fehlt insgesamt der eigene Charakter. Nichts an dieser Band kann mich irgendwie zu neuen Inspirationen begeistern. Für mich macht das Album so den Eindruck, dass der Produzent sein verstaubtes 80er-Aktiv nach irgendwelchen Aufnahmen, die damalige Kunden vergessen haben oder bewusst irgendwo ganz, ganz tief vergraben haben, dass er die ausgebuddelt hat und irgendwie zusammengeschraubt hat, so dass aus diesen Outtakes dann ein Album produziert wird und fertig ist das Ganze. Satire aus. Aber die Band hat halt eben eine Sängerin, die eine eigene Klangfarbe hat, kann man jetzt argumentieren. Ja, stimmt. Über die Qualität des Gesangs mögen sich die Geister ja möglichst noch lange streiten. Aber für eine neue Metal Queen ist die Zeit definitiv noch nicht reif. Zudem gibt es für mich noch den Special Award für das schlechteste Albumcover des Jahres. Also Heavy Metal kann mehr als das. Also ich persönlich lege auch halt Wert darauf, auf eine gute Produktion, auf ein gutes Gesamtbild. Und da ist hier irgendwie, da störe ich mich dran. Das ist alles nicht wirklich harmonisch zusammenpasst.
Ja, und unsere beiden Beiträge, die könnten auch unharmonischer nicht sein, da ich dir, glaube ich, in allen Punkten widersprechen muss. Aber das ist halt mein persönliches Bild. Ich finde, dass das Artwork, das hat schon ein bisschen was von Kult. Das pocht nur quasi auf eine Vinyl-Veröffentlichung. Und gerade auch dieser sympathische Stilmix aus New Wave of British Heavy Metal, US-Metal, leicht epischer Natur und straightem Stahlgut aus deutschem Lande, das gibt dem Ganzen halt eine sehr spezielle und eigenständige Note. Man kann sich so ein bisschen eine Mischung aus Wasp, Savage Grace, Accept, Gravedigger, Raven und Blitzkrieg vorstellen. Man hat mit Stacy eine Frau an der Front, die mit ihrem sehr, sehr eigenwilligen, rauen, kauzigen Gesang so ein bisschen an frühe Warlock- und Girlschool-Tage erinnert. Ja, sie trifft nicht jeden Ton, aber irgendwie wirkt das sehr charmant. Und anders als auf Myth, Magic and Steel legt die Truppe auch aktuell mehr Wert auf Abwechslung. Man hat mal hymnischer, mal epischere Songs wie A Warrior's Return oder The Death of Time. Man hat ein bisschen Groove mit Rain of Tears. Man hat von Beginn an zündende, schnelle Kracherohrwürme wie A Hangman's Tree oder Faster Empires. Für mich ist Those Who Hunt at Night ein ja, sehr, sehr illustrer Strauß hervorragendster Heavy-Metal-Momente. Du hast es vorhin schon erwähnt, Eyes Behind the Stars. Ich finde gerade so diese doppelten Lead-Gitarren im Sinne von Maiden, finde ich doch gelungen. Und für mich persönlich, der Vibe und dieser Spirit der 1980er Jahre, diese sympathische Authentizität und diese Spielfreude, mit der Savage Master auch im vierten Schwermetall-Ansturm agiert, das hat was. Für mich macht es echt sehr viel Freude. Und es gibt da auch Bands, die sich an Savage Master vielleicht durchaus ein bisschen was abschneiden können. Ich weiß, dass das jetzt gerade meine Worte nicht auf so viel Gegenliebe stoßen werden, aber für mich ist Savage Master mit Those Who Hunt at Night wirklich ein Album, was ich mir auch in Zukunft noch häufiger anhören werde, und ich bin sehr gespannt, was von der Dame und den drei Jungs zukünftig noch so kommen wird. Also da kann man sich, denke ich mal, auf noch einiges einstellen nach dem 10. Bandjubiläum. Dann kommen wir jetzt zum leider Schlusslicht in unserer heutigen Soundcheck-Folge. Der letzte Platz, der geht an, ich kann es nicht so ganz verstehen, an Panzerfaust mit dem Album The Sons of Perdition Chapter 3, The Astral Drain. Da hast du 5,0 Punkte vergeben, ich habe 7,5 Punkte vergeben. Auch da hat Michael die schlechteste Note mit 4 belegt und die beste Note kam von, wem soll es anders gebühren, dem Rüdiger, mit 8,0 Punkten. Die Jungs kommen aus Kanada, spielen Black Metal und haben mit dem aktuellen Album das insgesamt 6. seit der Gründung 2005 veröffentlicht. Und wie der Name schon verrät, ist The Sons of Perdition ein mehrteiliger Spaß, von dem uns nun der 3. auf dem Schreibtisch liegt. Die Band besteht aus 4 Mitgliedern, von denen Brock und Goliath seit Beginn an mit dabei sind und Bassist Thomas und Schlagzeuger Alexander beide seit 2019, also eine gesunde Mischung aus alt und neu. Prägnant für den Black Metal der Jungs ist dieser rohe, atmosphärische und wütende Klang, ein bisschen in die Marduk- und Gorgoroth-Richtung, klingt so, als käme er geradewegs aus Skandinavien. Und für mich ist es eine coole Mischung aus Härte und melodischen Anteilen. Ich finde dieses, klar, dieses schwarze Gebräu ist nichts für Zartbeseitete und ja, man braucht auch natürlich ein dickes Fell, um The Sons of Perdition auch gut zu finden. Aber gerade so dieser herrlich intensive, wuchtige und anspruchsvolle Klang, der gibt mir einfach genau das, was ich irgendwie brauche. Ab und an gibt es auch Überraschungen wie Samples im 10-minütigen Opener Death Drives Projections und leichte Postrock-Momente, die dem Album auch wirklich gut tun, die gefallen. Und von Anfang an ist die Platte zwar sperrig, doch freundet man sich erst einmal mit diesem Knurren des Frontgesangs an, an diesen flirrenden Riffs und der gewissen Unbarmherzigkeit. Dann wissen B-22, The Hives and the Hole, Bonfire of the Insanities und der Abschlussbrocken Tabula Rasa echt zu gefallen. Wirklich. Jeweils eingeleitet durch stimmungsvolle und leicht bedrohliche Interludes. Davon muss man natürlich auch ein Freund sein. Und ich bin es tatsächlich nicht. Also ich brauche keine Interludes. Für mich können die auch zum eigentlichen Song gehören. Aber irgendwie gefallen sie mir im vorliegenden Fall. Für mich ist dieses 3. Sons-Album ein guter Soundtrack für den eigenen Fiebertraum, den schlimmsten Horrorfilm, den man sich vorstellen kann, weil sich einem regelrecht auch die Nackenhaare aufstellen können. Und man das Album lieber nicht im Dunkeln hören sollte. Wie gesagt, es ist nichts für schwache Nerven. Hier und da ein paar sehr gelungene Melodien erhellen den dichten Urwald der Finsternis. Ab und an ein paar Rockmomente, zarte Vergleiche zu Angelo oder auch Satyricon. Das Album ist wesentlich vielschichtiger, als man im ersten, zweiten Durchgang glauben mag. Zugegeben, Ich persönlich kann es mir auch nicht jeden Tag anhören und brauche auch dafür die richtige Finsterstimmung. Doch wenn die gegeben ist, macht Panzer Force aktuell auch richtig Freude. Und im Vergleich zu den anderen Sons of Perdition Teile ist der dritte Teil auch definitiv ihr bester. Aber ich glaube, das hast du ein bisschen anders gehört, oder Frankie?
Ich muss erst mal dazu sagen, vielleicht bin ich derjenige, der zart beseitet ist, aber ich habe so ein bisschen aktuell Probleme mit dem Bandnamen. Ja, Ich weiß, ich finde die Sabaton-Platte auch gut und ich habe Sabaton live gesehen und muss tatsächlich sagen, dass die Jungs ihre Panzerfaust-Nummer durchziehen, während ein paar Kilometer weiter Krieg herrscht. Muss ich nicht tolerieren, finde ich auch nicht gut. Und dass eine Band sich Panzerfaust nennt, zumal aus Kanada stammt, die wissen vielleicht gar nicht, was dieses Wort bedeutet, ist in Zeiten des Krieges immer so ein bisschen ambivalent zu betrachten. Klar, das ist jetzt eine ganz persönliche Note, die ich da einbringe und was vermutlich auch so ein bisschen, so wie sagt der Schwabe, so ein Geschmäckle mit reinbringt. Also ich oute mich hier einfach mal als Pazifist. Ich hasse Waffen und ich hasse Kriege. Punkt. So, und dann kommt halt diese Band mit dem Namen Panzerfaust. Ja, aber darum geht's ja hier nicht. Es geht um die Musik. Und der über 10 Minuten lange Opener, Death Drive Projections, du hast es schon gesagt, mit Samples drinne und so ein bisschen in die Post-Rock-Ecke, der hat mir gut gefallen. Also da, dieser Song hat eigentlich alles, was so eine Black-Metal-Nummer auch mal aufbieten kann. Vor allen Dingen so eine lange Nummer. Der Song baut sich in sich geschlüsselt auf. Und man versinkt in diesen Song und ja, so übel das klingt, ich habe mich in dieser Black-Metal-Nummer tatsächlich auch wohlgefühlt. So, aber damit hat sich dann im Großen und Ganzen diese ganzen Interludes, ja, bin ich deiner Meinung, die müssen nicht sein. Die nehmen eigentlich so ein bisschen den Spannungsbogen wieder raus, anstatt dass sie welchen aufbauen. Und immer wieder versucht Panzerfaust so ein bisschen sich an Behemoth oder an Satyricon zu orientieren, was im Großen und Ganzen nicht so meine Sache ist in diesem Falle. Mir persönlich gefällt The Far Bank of River Styx. Das ist, glaube ich, der vorletzte Song. Da geht's nochmal richtig zur Sache. Da kommt nochmal richtig Schwung in die Bude. Der Song ist nochmal, der lässt sich so richtig treiben. Da lassen sie diesen Song einfach auch mal laufen. Und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ansonsten spare ich mir jetzt die Erbsenzählerei. Ich finde, es ist ein durchschnittliches Werk und die eingefleischten Fans werden es mögen, aber aus ihrer Nische werden sie da, glaube ich, nicht herauskommen. Also ich finde es nicht wirklich schlecht, um Himmels Willen oder um der Hölle Willen, wie sagt man im Black Metal, aber ist halt auch nicht mehr oder weniger als Mittelklasse.
Und das ist, denke ich mal, ein guter Schlusspunkt für den Juli-Soundcheck. Es sei denn, du hast noch ein Album, was du gerne ein bisschen näher durchleuchten möchtest.
Also ich möchte auf jeden Fall Sinner erwähnen, die auch ein ordentliches, gutes Album gemacht haben. Und vor allen Dingen The Last Generation ist ein Hammer-Song. Leider sind nicht alle Songs jetzt von dem Niveau. Das wäre auch, glaube ich, dann wäre das Album auch wirklich an die 10 gekommen. Aber Respekt, dass Matt Sinner diese Band nach wie vor am Leben erhält. Und ich bin eigentlich Fan von Touch of Sin oder Coming Out Fighting, die in den 80er Jahren wirklich unterbewertete, aber hochklassige Album waren. Und insofern Glückwunsch auch da nach Schwaben, ein gutes Album gemacht. Virtuell auf die Schulter geklopft.
Auf jeden Fall. Wenn du Sinner nicht erwähnt hättest, hätte ich es erwähnt. So möchte ich zumindest noch Totem erwähnen von Soulfly. Das 12. Album hat es jetzt auch bei uns in den Soundcheck geschafft. Und für mich gehört Max Cavalera zu diesen Menschen, die scheinbar 48 Stunden haben am Tag. Denn neben Cavalera Conspiracy, Killer Be Killed oder Go Ahead and Die haut er ja noch mit seinem Brüderchen Igor alte Sepultura-Klassiker aufs Parkett. Und jetzt hat er mit Totem mal eben so den 12. Soulfly-Streich veröffentlicht. Und generell dieses Urwald-Feeling, dieses leicht Mystische, das ist ungeheuer intensiv auf der Scheibe. Und auf Totem gibt es mal wieder richtig erstklassigen Groove Metal. Man hat ja auch mit Superstition schon einen sehr guten Appetizer zu Gehör bekommen. Wir haben bei Scoring the Vile auch mit Obituary Shouter John Tardy auch ein sehr cooles Duett am Start. Und für mich gibt es sehr, sehr viele coole Songs auf diesem Album, die Totem zu einem großen ganzen Monument erschaffen. Firth Upon Firth, man hat The Damage Done oder Rot in Pain. Ecstasy of Gold ist jetzt kein Metallica-Verschlag oder auch ein sehr, sehr überraschendes Instrumental mit Soulfly 12, das eine sehr gekonnte Brücke zum 10-minütigen Abschlusstrack Spirit Anima schlägt. Am Ende, wenn die Reise quasi vorbei ist, geht der Song wieder in Soulfly 12 ein und man hat sehr, sehr überraschende Töne und die lassen ungemein geschmackvoll Totem ausklingen. Also man sollte sich von Totem wirklich mal verzaubern lassen. Mir persönlich hat das Album sehr, sehr große Freude gemacht. Wie auch generell sehr viele Scheiben in diesem, wie ich finde, guten Soundcheck im Juli 2022.
Das stimmt. Ein kleines Wort von mir noch zu Manta. Da habe ich tatsächlich erwartet, dass diese Band ganz, ganz oben landet. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass mir persönlich mal ein Manta-Album gefällt, ist es wieder nicht passiert. Ich habe diese Band geht nicht an mich. Und insofern lassen wir es auch, weil wir brauchen sie nicht zu besprechen. Sie ist, glaube ich, auf Platz 10 gelandet. Und insofern erübrigt sich auch jede Besprechung meinerseits.
Ja, aber ich finde trotzdem, Manta sollte erwähnt werden, weil sie auch, wie ich finde, ein gutes Album am Start haben. Und tatsächlich gehört Manta zu den wenigen Bands, wenn ich jetzt beispielsweise abends am Laptop sitze, dann lasse ich meistens irgendwelche Live-Clips laufen oder Live-Auftritte auch von irgendwelchen Festivals. Und Manta gehört da lustigerweise mit Journey zu den häufigsten Namen, die ich dann bei YouTube eingebe und zu denen ich dann irgendwie arbeite. Also live ist Manta eine absolute Macht. Ich habe sie jetzt auch zweimal live sehen können. Immer wieder großartig. Und auf Scheibe, ich weiß nicht wieso, aber für mich fehlt da noch so dieses gewisse Quäntchen, was ich persönlich sehr schade finde, aber trotzdem ist Pain Forever and This is the End ein, wie ich finde, sehr, sehr tolles Album geworden und mit diesen wohlwollenden Worten würde ich vorschlagen, kommen wir auch zur allerletzten Frage, bevor ich auch nochmal sage, dass, ja, Pia kommt definitiv wieder, sie hat in dieser Folge nur mal ausgesetzt. Ich hoffe, ihr konntet auch nur mit Frankie und mir dann vorlieb nehmen und ich habe meine Aufgabe als Anmoderator und Bandbegrüße auch nicht allzu schlecht gemacht. Insofern, Frankie, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr aktueller Song. Der ist am 1. Juli veröffentlicht worden und der spricht eigentlich unsere ganze Szene an. Der Song ist von Insanity und heißt Support Your Metal. Mhm. Im dazugehörigen Video sind einige, ja, größere Stars der deutschen Metal-Szene vertreten, unter anderem Tom Angel Ripper, Gerre von Tankard, Steffi Stuber von Mission in Black, Van Canto sind dabei, Generation Steel und der Lorenz von Traitor, da haben wir ihn wieder, ist natürlich auch dabei. Und insofern ist diese Message von diesem Song das, was wir im Moment auch für unsere Szene brauchen, nämlich Support Your Metal.
Das wäre eigentlich ein super geiler Schlusspunkt gewesen, aber leider muss ich auch noch mein aktuelles Lieblingsstück nennen. Das ist nämlich von Devil Driver, vom Album Pray for Villains, Fate Stepped In. Denn die Jungs haben quasi ihre ersten 5 Alben kompakt zusammengefasst in einer sehr, sehr schmucken Vinylbox namens Clouds of California. Und da habe ich mir einfach nochmal mein damaliges Lieblingsalbum Pray for Villains angehört. Und ja, Fate Stepped In, ein super geiler Song. Aber ich möchte mich der Message von Frank und Insanity auch anschließen. Keep fucking support metal. Keep support your metal scene. Insofern, Frankie, war es mir eine große Freude mit dir, diese Folge aufgenommen zu haben. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, möchte mich auch nochmal bei euch da draußen bedanken, euch noch einen wunderschönen Sommer wünschen und wir hören uns auf jeden Fall im August wieder.
Und ich muss dazu sagen, wir sitzen nicht im selben Studio, auch wenn wir uns sonst vielleicht zerfetzt hätten aufgrund der unterschiedlichen Meinung. Aber ich glaube, man merkt auch da draußen beim Hören des Podcasts, dass es sehr angenehm sein kann, wenn auch mal zwei Redakteure verschiedene Meinungen haben. Und ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Sendung aus. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
Dieser Sendung. Also schaltet ein, wenn es das nächste Mal heißt Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund da draußen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.